Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir suchen Antworten auf Fragen von heute in Texten der Bibel. Mein Name ist Katrin Wolf.
Und ich bin Jutta Lehnert.
Theologin. Und deswegen genau meine Ansprechpartnerin. Ich nehme mir die Bibel, suche nach Antworten, schlage dieses Buch auf, bin natürlich jetzt nicht so bewandert wie du und lande im völligen Fragezeichen. Im Alten Testament, im Neuen Testament. Jutta, bitte, es ist so schwierig. Wie ist dieses Buch entstanden? Und bitte, was ist das Alte und was ist das Neue Testament?
Die Bibel ist eigentlich das alte Wort für Buch. Aber wenn man jetzt denkt, das ist nur ein Buch, da täuscht man sich gewaltig. Die Bibel besteht aus vielen verschiedenen Büchern. Also einmal ist die Einteilung, wie wir sie heute vor uns liegen haben. Altes Testament, Neues Testament, das klingt ein bisschen abschätzig, als ob mit dem Neuen Testament das Alte nicht mehr gelten würde. Deswegen, ich bevorzuge zu sagen, erstes Testament, zweites, damit man klar hat, das gehört ein bisschen zusammen und das erste Testament hat auch noch Gültigkeit.
Okay, und mal dazwischen gegangen, Testament kennen wir ja eigentlich immer, wenn ich etwas vererbe, dann schreibe ich das in ein Testament. Genauso ist das dort auch gemeint?
Nein, so ist es nicht gemeint, sondern Testamentum heißt in dem Zusammenhang eher Zeugnis. Also Zeugnis abzulegen von einer Erfahrung oder von Erfahrungen mit Gott.
Also auch kein Schulzeugnis?
Nein, ein Zeugnis ablegen und bekennen zu dem, was ich oder was ein Volk oder eine Gruppe erfahren hat an Gutem. Darum geht es in den Büchern. Es sind viele verschiedene Bücher. Wenn man es aufschlägt, fängt es an bei der Erschaffung der Welt. Zum Beispiel Buch Genesis. Und dann denkt man, schön, in dieser Reihenfolge ist das auch geschrieben. Ey, das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern so, wie wir jetzt das Alte oder das Erste Testament vor uns liegen haben, ist das von Schriftgelehrten zusammengestellt worden. Es sind 70 verschiedene Bücher, die ganz unterschiedlichen Charakter haben.
Also stelle ich mir wirklich vor, da hat einer so im Stil von Harry Potter geschrieben und der nächste im Stil von, Bertolt Brecht. Also eben auch mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und Ideen, was er mir sagen wollte.
Also der Vergleich kommt ungefähr hin. Also erstmal zu unterschiedlichen Zeiten, Dinge gesammelt, die es schon gab. Dann hatten die Bücher, jedes Buch hatte einen anderen Anlass. Also es gibt Geschichtsbücher, um Rückschau zu halten, wie ist unsere Geschichte verlaufen. Es gibt prophetische Bücher, also wo sind die Mahnsprüche, die man noch in Erinnerung hat von Jeremia, von Jesaja, den alten Propheten, von Hosea.
Sag vielleicht nochmal genauer, was Propheten sind.
Propheten sind Menschen, die sich von Gott berufen fühlten, mahnende Worte zu sprechen, wenn eine Gesellschaft in die Irre ging. Also wenn man zum Beispiel falsche Bündnisse, politische Bündnisse geschlossen hat.
Also sowas wie so ein Aufklärungsbuch sozusagen.
Ja, also man könnte auch sagen, eine Bürgerinitiative in einer Person. Also zu sagen, hier habt ihr was vernachlässigt, hier ist Unrecht geschehen, hier werden die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, da muss der Prophet auftauchen und Hosea zum Beispiel schwer schimpfen oder Amos. Und diese Bücher, die nennt man die Nebiim, das sind die Prophetenbücher. Gibt's ganz
Nebiim.
Nebiim, das ist ein hebräisches Wort für
Propheten. Und wann sind die, in welcher Zeit sind wir da jetzt gerade unterwegs?
Auch ganz unterschiedlich. Also es gibt prophetische Bücher von Jeremia und Jesaja, die aus dem 6. und 7. Jahrhundert stammen.
Vor Christi.
Vor Christus. Und dann gibt es Prophetenbücher, die sind ein bisschen jünger, 4. Jahrhundert. Also ganz unterschiedlich.
Also aber alle Texte aus diesem ersten Testament stammen aus der Zeit vor Jesus, richtig?
Ja, natürlich. Das Alte Testament ist in der fast feststehend, als Jesus geboren wird. Jesus kennt die Schriften, er kennt das Buch Exodus, er kennt oder zumindest...
Was heißt Exodus?
Das ist das Buch, worin niedergeschrieben ist, wie Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreit wurde. Es gibt verschiedene Bücher. Das eine sind Gesetzeswerke. Das Buch der Gesetzeswerke heißt zum Beispiel Buch Deuteronomium. da ist niedergeschrieben, also die 10 Gebote, aber noch viele andere Gebote, also Zinsverbot oder das Verbot, dass man jemandem sich verweigert, der bei mir Geld leihen will aus Not. Das ist verboten. Man muss jemandem, der in Not geraten ist, Geld leihen und zwar ohne Zinsen.
Cool.
Oder ein Gebot, das heißt, wenn du also dein Feld aberntest, dann ernte es nicht bis ganz zum Rand ab, sondern lass am Rand etwas stehen für die armen Witwen und Waisen, dass sie das Getreide, was stehen geblieben ist, für sich nehmen können.
Ach, wie schön.
Also solche praktischen Dinge sind das.
Aber wir wollen ja irgendwie auch so ein bisschen uns das genauer vorstellen können, weil ich finde immer, und es ist so schwierig, es ist so unheimlich lange her. Und wie haben die denn geschrieben? Auf was, mit was, wer hat da was geschrieben? Und wie ist diese Sprache überhaupt entstanden?
Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also die Art zu schreiben war also von der Keilschrift herkommend, auf Tontäfelchen oder auf Papyrus. Das ist die Art, wie man in diesem Kulturkreis niedergeschrieben hat. Und man darf ja nicht denken, wir hätten noch die Originale aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Ja, das haben wir nicht, sondern wir haben Abschriften von Abschriften von Abschriften von Abschriften. Nicht? Und dass dabei auch Fehler beim Abschreiben oder Hinzufügungen der Schreiber dazwischen sind. Das kann man ganz gut nachvollziehen, nicht? Die ältesten Schriftrollen, die wir wirklich in der Hand haben, die liegen im Book of Shrines in Jerusalem. Da ist die große Jesaja-Rolle komplett erhalten aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Das sind also die ältesten Rollen, die sind in Qumran, damals in Tonkrügen gefunden worden und sind aufbereitet worden über viele Jahrzehnte und sind jetzt zu sehen in Jerusalem. Da habe ich schon sehr ehrfürchtig davor gestanden.
Das kann ich mir vorstellen. Und also wir haben jetzt das Erste Testament, das geht dann quasi also bis zur Geburt von Jesus. Du sagst, er kannte das auch, hat das studiert. Es ist ja die Bibel der Juden, richtig?
Es ist das jüdische Buch. Also die Bibel der Juden ist das Buch der Juden, also wo alles drin ist. Ihre Geschichte im Rückblick, ihre prophetischen Worte, die Gesetzestexte der damaligen Zeit und auch Gebete. Das Buch der Psalmen ist ein ganz wichtiges Buch. Ob Jesus das studiert hat, das wissen wir nicht, aber er kannte es. Oder sagen wir mal so, die Evangelisten, die über Jesus selber schreiben, legen ihm immer wieder Worte seines Buches, also des Ersten Testaments, in den Mund. Also hat man das Gefühl, Jesus kannte den Jesaja, Jesus kannte die Psalmen. Also das wird so, die Evangelisten beschreiben uns Jesus als einen Juden, der sein Buch kannte oder seine Bücher kannte.
Also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, Jesus kannte das Buch der Juden, das Zweite Testament, ist dann aber sozusagen das Buch der Christen. Wieso wird das dann plötzlich so getrennt?
Die Trennung ist nicht natürlich. Also zunächst mal, Jesus gehört ins Judentum und auch die ersten Jesusgruppen haben sich als Juden verstanden, die den einzigen Unterschied hatten, dass sie also sagten, Jesus war der Messias, er ist gekommen, auch wenn er gekreuzigt wurde, er war der Befreier. So. Dann, sie kannten aber, sie haben weiter ihre Schriften gelesen, sie haben weiter, war für sie die Bibel ihr Buch.
Also sie standen sozusagen auf dem Boden des Judentums.
Ganz unbedingt. Auch das Lukas-Evangelium erzählt uns ja den 12-jährigen Jesus im Tempel. Eine schöne Geschichte.
Hast du schon mal erzählt?
Ja, genau. Er wird vermisst und er kennt sich aber im Buch aus. Und alle Schriftgelehrten staunen über ihn, wie er ihnen die Schrift auslegt. Das kommt öfter in den Evangelien vor. Jesus kennt sein Buch und kann über dieses Buch sprechen. Dann entsteht Folgendes ungefähr zwischen 50 und 60 ungefähr nach Christus entstehen die ersten Schriften über Jesus. Das ist Apostel Paulus, der Jesus nicht persönlich gekannt hat, der aber Jesusgruppen und Jesusgemeinden, aber wir sagen lieber Jesusgruppen, gründet in allen wichtigen Städten des Römischen Reiches. Und diesen Schriftverkehr, den er führt mit diesen Jesusgruppen, indem er immer wieder an Jesus erinnert und worum es denn ging, was eine Jesusgruppe ausmacht, was sie prägen soll, also Liebe, Barmherzigkeit, Teilen des Brotes und so weiter. Das sind die ersten Schriften, die es gibt über Jesus. Aber immer noch im Selbstverständnis, dass Juden und Juden, die an Jesus glauben, eine Gemeinschaft bilden sollen, dass sie nicht getrennt sein sollen.
Und wodurch kam dann diese Trennung zustande?
Das ist eine spätere Geschichte. Also zunächst mal schreibt Paulus. Dann schreibt Markus ungefähr 70, Matthäus, Lukas und Johannes. Dann entstehen die Evangelien. So, die Evangelien sind schon geprägt von einem Konflikt. Schon bei Paulus kann man das sehen. Es gibt Konflikte eben zwischen den bisherigen Juden, jüdischen Gruppen und Gemeinden und den Juden und plötzlich auch Nichtjuden, die an Jesus glauben.
Ah, okay.
Der Konflikt entzündet sich eben an der Frage, dürfen Nichtjuden auch an Jesus glauben?
Also Römer zum Beispiel.
Römer oder Galater, das sind die alten Gallier, die in Galatien untergebracht sind. Also Griechen dürfen nicht Juden, dürfen, wie sieht die Beziehung zum Judentum aus für diejenigen, die zu Jesus finden? Das ist der Konfliktpunkt.
Ah, okay.
Ja, und diese Verhältnisbestimmung geschieht unter dem Druck des Römischen Reiches. Das Römische Reich hat Palästina besetzt und unter diesem politischen Druck, politischer Druck erzeugt immer Identitätsprobleme. Also die Juden müssen ihre Identität wahren, nachdem die Stadt Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde. Das heißt, sie haben eine Kehrtwendung zu ihren eigenen jüdischen Werten und Vorstellungen.
Also man wird konservativer, wenn man...
Ja selbstverständlich. Das ist ja klar. Das ist, wie wir auch heute Menschen in Deutschland haben, die aus ihrer Religion zu uns kommen und die also einen Liberalismus nur schwer verkraften, weil sie ihre Identität in einer fremden Kultur wahren müssen. Und dann bewahrt man vielleicht auch etwas, was man unter anderen Umständen moderner,
toleranter sehe.
Unter diesen Druck gerät dieser Konflikt. Das heißt also, wir haben hier Juden, die neu aufbauen. Die Römer sprechen ihnen ja sogar eine Stadt oder einen Ort zu, wo das Judentum sich neu formieren kann.
Welche ist das?
Das ist Jabne, die Stadt Jabne. Da wird das pharisäische Judentum entstehen, weil sich ganz bezieht auf ihr Buch, auf das, was wir heute Altes Testament nennen. Und dann entstehen Jesusgruppen und eine Zeit lang geht es noch gut miteinander, dass man sich gegenseitig duldet und die Offenheit wahrt, obwohl die Jesusgruppen in Jerusalem sehr konservativ sind unter der Führung von Petrus. Das ist ein ziemlich harter Brocken. Ich übersetze Petrus als Fels immer als harten Brocken. aber es geht eben nicht lange gut. Und irgendwann entsteht wirklich Konkurrenz untereinander. Man lässt sich nicht mehr so leicht gewähren, weil das Römische Reich auch seine Judenfeindlichkeit stärker ausprägt.
Mhm.
Und weil jetzt natürlich auch plötzlich dadurch, dass die Jesusgruppen Jesus den Messias nennen, dass einen leichten politischen Touch auch bekommt, also eine herrschaftskritische Komponente. Also Menschen, die an diesen Jesus glauben, fangen an, Herrschaftsverhältnisse zu kritisieren. Da droht eine Gefahr für die Jesusgläubigen. Ja, also das ist ein Konflikt, der brodelt einige Jahrzehnte.
Darf ich dich fragen, ist das, was wir heute noch an Antisemitismus erleben und in der Geschichte so grausam erleben mussten, ist das, was du uns gerade erklärst, die Quelle genau dieses Konfliktes, der immer noch so präsent ist?
Ja, das liegt in dieser Ursprungsgeschichte. In der Antike schon hat es aber Völker, zum Beispiel die Römer, gegeben, die die Juden belächelt haben. Also der Antisemitismus hat schon auch noch eine Vorgeschichte. Man hat darüber gelacht, dass die zum Beispiel am Sabbat nicht gearbeitet haben. Dass sie eine Wocheneinteilung hatten. Also Geld verdienen soll man bitte jeden Tag der Woche, so ungefähr, Geschäfte treiben. Also man hat da die Juden schon verlächelt, aber sie hatten unter den Kaisern Sondergenehmigungen, das so zu machen. Aber das hat nicht immer gehalten. Also die Juden waren immer schon unter Druck, weil sie eben eine andere Gottesvorstellung ausgeprägt haben, nicht die schon herrschaftskritisch war. Und bei Jesus kriegt das dann nochmal einen neuen Drive, diese Herrschaftskritik.
Ja, aber es ist schon krass, weil wir ja wirklich irgendwie, also diese Frage, wie Dinge in die Welt kommen oder eben also gerade auch dieser Hass in die Welt kommen, also so weit zurückgehen können und diese Antworten tatsächlich da dann in den Geschichten finden. Bitte gib uns noch eine Antwort. Du hast eben gesagt, Keilschrift und man hat auf Tafeln und so geschrieben. Es gibt eine kurze Geschichte, warum Schrift überhaupt entstanden ist.
Die Schrift entsteht leider nicht aus dem Bedarf, Liebesgedichte zu schreiben.
Nicht?
Das wäre so schön. Das wäre auch das.
Oder ihr betet von mir aus.
Ja, auch, aber nein. Die Schrift ist entstanden als Verwaltungsschrift.
Hä?
Man musste Verzeichnisse anlegen von Lagerhallen. Man musste Lieferungen von Steinen und von Holz niederschreiben.
Man musste.
Also schnöder Mammon.
Also die Schrift ist entstanden aus Geschäftsinteresse. So ist es. Leider ist es.
Okay, Mammon ist ein altes Wort für Geld, Geld, Geld regiert die Welt.
Mammon ist ein altpersisches Wort für Teufelsscheiße.
Und genau damit wollen wir schließen und bleiben neugierig. Nächstes Mal geht es um das Buch der Psalmen. Ich freue mich sehr darauf.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.